Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit dem Wochenspruch aus Jesaja 40, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig, begrüße ich Sie hier in der Bauernkirche. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Damen des Mittagstisches, die in großer Treue ihren Dienst tun für die Armen, Alten und Schwachen schon seit Jahren. Ein herzliches Dankeschön Ihnen. Geben Sie das bitte auch weiter an diejenigen, die heute nicht hier sind. Beim Lied nach dem Glaubensbekenntnis sammeln wir den Klingelbeutel ein für die vielfältigen sozialdiakonischen Aufgaben in der Gemeinde. Bereitet dem Herrn den Weg, ruft die Stimme vom Himmel. Wer ist berufen? Die Engel? Und wir? Wir auch. Und wo? In der Wüste. Immer schon hat Gott seinen Weg da begonnen, wo es ausweglos schien. Dort, wo die Stille groß und der Überfluss fern ist, gibt Gott den Seinen, was sie zur Wanderschaft brauchen, Tag für Tag. Trost, Orientierung, Wegzehrung. Die Wege des Herrn werden in den Wüsten von den Engeln gebahnt. Ganz gewiss, zu Handlangern sind wir bestellt, nicht mehr. Und doch ist das so viel. Wir sehen die Zeichen der Zeit, das Grün der Tanne, die Rose, die aufgeht und blüht, die Kerzen. Wir dürfen Gemeinschaft genießen unter seinem Wort. Er, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst.
Ich habe gesehen, einige Kinder sind da. Ich darf euch bitten, jetzt nach vorne zu kommen. Es geht zum Kindergottesdienst. Ich frage die Miriam Ellermann, was es heute als Thema gibt. Ich glaube, ihr habt heute einen Gast, die Gabi.
Genau, wir freuen uns, dass heute Gabi, die den Kindergottesdienst eine ganze Weile geleitet hat, zu Besuch ist. Und Gabi war in diesem Jahr in Israel, nicht nur Gabi, auch noch eine Menge anderer Leute aus der Gemeinde. Und sie hat uns heute Bilder mitgebracht. Und wir machen also heute eine Reise dahin, wo alles begann, wo Jesus geboren ist, wo er gelebt hat und aufgewachsen ist. Und wir machen das uns gemütlich und laden alle Kinder von 2 bis 12 herzlich ein, mit uns mitzukommen.
Wir wollen für unsere Kinder beten. Herr, danke, dass du uns unsere Kinder anvertraut hast und dass wir mit ihnen gemeinsam diesen Weg bereiten, den du zu uns kommst in dieser wunderschönen Adventszeit, auch jetzt mit den Bildern aus Israel. Und wir beten, dass du bei unseren Kindern innerlich ankommst und dieses ein wunderschöner und ein eindrücklicher Kindergottesdienst sein kann. Segne unsere Kinder mit deinem Segen. Amen. Wir ziehen aus mit unserem Segenstunnel. Ich darf Sie bitten, sich in der Mitte zu erheben und unseren Kindern einen schönen Ausgang aus der Kirche zu bereiten. Bereitet unseren Kindern den Weg.
Wir beten als Psalm gleich gemeinsam das Magnificat und das rahmen wir mit einem Magnificat-Gesang. Den finden Sie unter der Nummer 588. Den Kanon singen wir jetzt zunächst einmal einstimmig und nachdem wir das Magnificat dann auch gesprochen haben, singen wir den Kanon mehrstimmig.
Magnificat, 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 magnificat.
Nun beten wir das Magnificat und ich bitte die Frauen zu beginnen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
Große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf.
Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern.
Herr, manchmal fühlen wir uns wie abgeschnitten vom Leben, wie ein Wurzelstock, der nutzlos in der Erde sitzt und nur noch sein Vertrocknen bejammern kann. Wo ist unser Zutrauen geblieben? Wie geht es weiter mit meiner Gesundheit? Was wird aus den Hoffnungen für ein gutes Miteinander? Herr, wir wollen so oft groß sein und sind doch am Boden. Wir wollen gerne etwas darstellen und fühlen uns manchmal so nutzlos. Wir hatten große Pläne und der Alltag ist so monoton. Wir bekennen, wir ehren nicht deine Macht, sondern suchen unsere Bestätigung. Wir ringen nicht um deine Gerechtigkeit, sondern darum, dass wir nicht zu kurz kommen. Herr, wir bekennen dir unser Unvermögen, unsere Selbstverliebtheit, unseren Mangel an Bereitschaft zu dienen, unsere Schuld. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Hört, wie Gottes Geist Maria getröstet hat. Er, Gott, gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Christus, der Prophet Jesaja hat dich angekündigt als Spross, als Schößling, als Keim eines Neuanfangs. Wir sehnen uns danach, dass Neues beginnt in dieser alten Welt. Herr, wir wollen deinen Weg bereiten, deinen Anfang mit uns erwarten, dein Kommen befördern. Erfülle uns mit deinem Leben, mit deinem Geist, mit deinem Lieben, der du lebst in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit.
Der Prophet Jesaja trat auf in politisch unsicherer Zeit. Die Menschen fragten, wer hat die Macht? Mit wem verbünden wir uns? Manche schauen nach Ägypten, andere in Richtung Syrien, nach Damaskus oder auch nach Osten in Richtung Persien. Wie finden wir einen starken Führer? Jesaja kündigt einen Friedensbringer an. Er kommt unscheinbar, leicht zu übersehen. Ein junger Trieb an erstorbener Wurzel. Unter seiner Herrschaft verwandelt sich alles. In traumhaften Bildern schildert Jesaja das Wirken des Friedenskönigs aus der Wurzel Isai, aus der Herkunftsfamilie Davids. Wir hören aus dem Buch Jesaja aus Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten hilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Halleluja! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Halleluja!
Wir loben Gott mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, es ist ein Ros entsprungen, können wir in unserer Versöhnungskirchengemeinde nicht wirklich dankbar sein. So vieles blüht hier unter uns. Vor einer Woche haben wir in der obersten Stadtkirche unser traumhaftes Kinder-Weihnachtsmusical der Minis und Maxis erlebt mit einem schlauen Ochsen und nicht minder schlauen Esel. Und gestern, wer dabei war, das strahlende Weihnachtsoratorium. Und auch im Lichtblick und im Checkpoint, wenn man abends vorbeigeht, sieht man hell erleuchtet die Räume. Menschen werden unterstützt und beheimatet. Und in einer Woche, Heiligabend, kommen wieder tausende Iserlohner in die verschiedenen christlichen Kirchen
um sich von der Weihnachtsfreude anstecken zu lassen. Ich finde, die Advents- und Weihnachtszeit macht es uns leicht. Es ist ein Ros entsprungen, zu singen und auch zu glauben. Ich sehe vor mir einen wunderschönen großen Rosenstock mit vielen Blüten. Der ökumenische Mittagstisch gehört auch dazu, von dem wir gerade gehört haben. Ist was, der auch heute einen besonderen Tag feiert mit dem Weihnachtsmittagessen. Ich denke aber auch an die Arbeit mit Konfirmanden und wer dabei war, mitgelaufen ist durch die City bei der Weihnachtsparade und was die Konfirmanden da an tollen Stücken entwickelt haben, das hat mich wirklich sehr angerührt. Da dachte ich, das ist auch so eine wunderschöne Blüte, die uns gelingt. Etliche von ihnen sind mitgefahren auf Seniorenfreizeiten und haben da erlebt, wie da auch etwas aufgeblüht ist, auch an Freude und an Zuversicht. Auch der Kindergottesdienst und viele andere Blumen unserer Kirchengemeinde, die auf diesem Wurzelstock grünen und blühen. Der Reichtum des geistlichen Lebens, ich denke, er wird unter uns sichtbar und greifbar. So wie Jesus in diesem Gleichnis vom kleinen Senfkorn gesagt hat, er wird unglaublich groß und er wird wachsen und unter seinen Zweigen, unter den Zweigen des Senfbaumes finden die Vögel des Himmels Schutz. Es ist ein Ros entsprungen. Der Prophet Jesaja deutet in seiner Vision, die wir eben hier in der Schriftlesung gehört haben, den Zustand Israels. Was er sieht, ist eine kleine Knospe, nicht an einem dicken, wunderschönen, großen Blütenstamm, sondern an einem abgeschnittenen Wurzelstock. Die Knospe, sie enthält eine doppelte Botschaft. Seht her, es blüht wieder, aber schaut auch, was ist von euch übrig geblieben. Jesaja spricht in eine Situation, da kommt die Katastrophe noch oder liegt sie schon zurück? Viele Theologen deuten diese Worte als Rückblick. Oder ist es nicht auch ein Blick nach vorne? Euch droht der Kahlschlag. Wir kennen Jesaja gerade in den ersten Kapitel seines Buches als Bußprediger, der vor der Katastrophe warnt. Und die Androhung des Gerichts erfüllt sich in verschiedenen Stufen. Die Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar 597 vor Christus und dann die zweite Eroberung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels und der Stadtmauer. Handwerker, Priester, Beamte, Verantwortungsträger wurden nach Babylon deportiert. Israel ist am Boden. Das sogenannte zweite Exil. Es bleibt von diesem einst so stolzen Weinstock nicht viel übrig, nur die Wurzel tief im Boden. Was soll daraus schon noch werden? Der Prophet Jesaja, wir hörten es und haben es noch im Ohr, sieht eine wunderschöne Vision, aber zugleich eben auch, dass diese Vision verbunden ist gleichzeitig mit einem neuen Austreiben des Wurzelstockes, dass Gott einen Neuanfang schenkt. Es ist ein Ros entsprungen. Daran erinnert der Apostel Paulus die kleine Gemeinde in Rom. Paulus spricht an, wie kostbar diese Gemeinde ist, dieses neue Leben aus Gott, aus dem Heiligen Geist. Aber zugleich, wie spannungsreich auch das Miteinander ist von Judenchristen und Heidenchristen. Wie wird es in Rom weitergehen? Ich glaube, Paulus macht sich Sorgen. Wird die Gemeinde den unterschiedlichen Wünschen von Starken und Schwachen, von unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechen oder wird sie zerbrechen? Wird das geistliche Leben weiter blühen oder auch an Zwist ersticken? Werden die Starken die Schwachen dominieren und aus der Gemeinde verdrängen? Paulus erinnert an dieses alte Jesaja-Wort. Sie lesen es auch auf der Karte, die wir Ihnen am Eingang ausgeteilt haben. Es ist verbunden mit einem Bild des katholischen Priesters und Malers Sieger Köder. Ich lese den Predigttext für den heutigen dritten Advent. Paulus ermutigt die Gemeinde zu neuem Aufbruch und Hoffnung. Gleich viermal hören wir dieses Wort Hoffnung. Es geht Paulus um die Zukunft der Kirche. Und er sieht sie in der Gewinnung der Heiden. Wir aber, schreibt Paulus, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es 5. Mose 32, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, Jesaja 11, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker und auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Ros entsprungen. Paulus, der die Gemeinde in Rom nicht von Angesicht persönlich kennt, wirbt in seinem Brief um ein gutes Miteinander. Wir haben es gehört, nehmt einander an, Judenchristen und Heidenchristen. Paulus schreibt zwar, dass Jesus ein Diener der Beschneidung gewesen ist, aber wir wissen, wie scharf sich Paulus abgrenzt von Judenchristen, die die Beschneidung von Heiden fordern, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Paulus ist durchaus parteiisch. Und wer noch im Ohr hat, wer das beim ersten Mal hörte, wie Paulus hier eine Fülle von alttestamentlichen Zitaten bringt, die eben um diese Heidenmission, diese Frage der Zuwendung Gottes zu den Völkern geht, der fühlt sich ein bisschen vielleicht angegangen und vielleicht auch ein bisschen zurückgesetzt, weil er denkt, wird uns hier jetzt etwas genommen, was eigentlich uns gehört? Gott hat eine Leidenschaft, sagt Paulus, für alle Völker. Auch wenn er Israel als einziges Volk erwählt hat. Er will diese Wahl erweitern, so höre ich aus diesen Worten, hin zu allen Menschen, ganz gleich welcher Herkunft oder religiösen Prägung. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und er wird aufstehen, zu herrschen über die Völker. Und auf den werden die Völker hoffen. In der römischen Gemeinde hatte das so gut angefangen. Menschen aus allen Nationen, aus allen Kulturen, nicht nur aus den jüdischen, sind zu Geschwistern geworden. Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn ich hier so durch die Reihen gehe, woher wir so kommen und wie wir so drauf sind und was uns so wichtig ist, dann habe ich den Eindruck, das passt wirklich auch gut für uns. Wir haben zwar nicht Juden und Griechen, leider nicht, aber Alte und Junge. Und auch damals gab es gesetzestreu und liberale Menschen, da gab es damals, die als leibeigene Sklavendienste zu tun hatten. Es gab reiche Gemüsehändler. Diese alle erlebten, wie die Unterschiede zwischen den Kulturen in den Hintergrund traten. Und das Vertrauen auf den auferstandenen Christus eben ein Schlüssel wurde zu einer ganz neuen Gemeinschaft, die es sonst nirgends gab. Und so erleben wir es ja auch als positiv und hoffnungsvoll, dass wir in der Versöhnungskirchengemeinde Unterschiede überwinden, auch zusammenwachsen, Geflüchtete und waschechte Iserlohner, Ehrenamt und Hauptamtlichkeit, Liturgiker und Antiliturgiker, Klassiker und Vertreter der Popkultur, Ungehobelte gibt es auch und Feingeister, Charismatiker und Übernüchterne, Christen, die lieber quatschen und andere, die lieber was tun. Menschen wie ich, die gerade so Schubladen aufziehen und beschriften und andere, die solche Etiketten für überflüssig oder sogar für schädlich halten. Paulus möchte Hoffnung stiften. Was ihr schon erlebt habt, das soll weitergehen, das soll Tiefe gewinnen, das soll euer Miteinander beständiger noch prägen, denn die Kulturen, aus denen ihr kommt, haben eine starke Prägekraft. Und ein Mensch wird zwar Christ durch die Hinwendung zu Christus, durch Taufe und Glaube, aber die Taufe ist kein Zauberbad. Wir müssen um diese neuen Einstellungen, um die Liebe ringen. Wir müssen Überheblichkeit ablegen, Abgrenzungen aufgeben, auch die Etiketten und die Dinge, die wir dem anderen so auf die Stirn prägen. Wir sollen, sagt Paulus, Liebe üben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Hoffnung verändert jede Situation, auch wenn es mal festgefahren ist in Gremien, in Mitarbeiterrunden, auch in der Auseinandersetzung vielleicht zwischen Einzelnen von uns. Darum hat Jesaja diese waghalsige, so fremd anmutende Vision empfangen. Auf dem Zionsberg, das ist ja der Tempelberg, da geht man anders miteinander um. Da können Löwen neben Schafen existieren und dem Schaf passiert nichts. Denn der Löwe frisst, so sieht es Jesaja voraus, Heu. Und ein Kind spielt am Loch einer Giftschlange und es wird ihm nichts zustoßen. Ja, liebes Volk Israel, so hat wahrscheinlich Jesaja damals gedacht, das ist eine verrückte Vision, die ich mit euch teile, nach all dem, was ihr durchgemacht habt. Gott kümmert sich weiter um euch, auch in den Spannungen, in den Differenzen, auch in manchem Zerbruch. Gott bleibt nicht in der Distanz, wenn wir untereinander auf Distanz gehen. Er kommt und es kann neu werden. Gott sendet seine Hilfe, eine Kraft, den Erneuerer. Eine Wachstumspower, will ich das mal übersetzen, den Messias, den König und Priester. Der tote Wurzelstock treibt neu aus. Und dieser Spross trägt diesen Namen, den wir in einer Woche miteinander feiern. Immanuel, Gott mit uns. Paulus stellt uns dieses Bild des Neuanfangs vor Augen seiner Gemeinde in Rom. Am Ende seiner Betrachtung über Starke und Schwache. Das ist vielleicht so der letzte Gedanke, den er noch hinterher schiebt. Ein Bild, ich würde mal sagen, modernen Worten heute würden wir sagen, fresh expressions, also frische Ausdrucksformen des Glaubens, die der Prophet Jesaja hier vordeutet und die Paulus hier aufnimmt und tatsächlich noch mal eins draufsetzt. Also nicht nur, dass Gott neuen geistliches Leben schenkt, sondern er erweitert die Perspektive noch über Israel hinaus, hin zu allen Nationen. Das hat wirklich Sprengkraft auch damals in Rom gehabt. Es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isai. Isai, was ist das eigentlich für ein Name? Eigentlich nur der Vater des alttestamentlichen Königs David. Aus den Samuel-Büchern erfahren wir gar nicht mehr so viel über diesen Isai. Im Matthäus-Evangelium taucht er wieder auf und da wird er erwähnt im Stammbaum Jesu, in dieser Segenslinie über Abraham, Isaak, Jakob, Isai, David bis hin zu Josef, dem Mann der Maria. In dieser Person des Isai geht eine Segenslinie weiter. Er war vermutlich ein Mensch, so wie du und ich, viele aus dieser Segenslinie, die aber bewusst an ihrem Glauben erkennbar waren und diesen Glauben weitergegeben hat. So auch an seinen jüngsten Sohn David, der sich offensichtlich am meisten von Isai angenommen hat und das zu seiner eigenen Sache gemacht hat. David fällt schon als Hirtenjunge auf, weil er mit Riesenmut den Philister Goliath entgegentritt. Aus dieser Wurzel des Vertrauens, so will ich das mal übersetzen, zu Gott, entstehen die schönsten Lieder und Gebete der Bibel. Bis heute ist David neben Abraham vielleicht das größte Glaubensvorbild, das wir haben und damit der direkte Vorläufer des angekündigten Gesalbten, die Wurzel Isai. Ich würde das so übersetzen. Das ist die Wurzel der Menschen des Glaubens. Der Stammbaum Jesu nennt noch weitere Namen. Diese Wurzel, die zeigen, dass Gott Menschen nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach ihrem Glauben hineinnimmt in diese Segenslinie. Da ist zum Beispiel Ruth, eine Moabiterin, eine Heidin, zunächst eine Anhängerin einer fremden Religion. Sie wendet sich dem Gott Israels zu und wird mitgezählt zu dieser Wurzel des Glaubens. In diesem Stammbaum findet sich auch Bathseba, die mit David die Ehe brach. Diese Segenslinie wird immer wieder unterbrochen durch Menschen, die sich von Gott abwenden. Und doch kommt aus dieser Wurzel des Vertrauens zu Gott immer wieder lebendiger Glaube. Und es sprießen eigentümliche Gewächse des Glaubens hervor. Jakob, Hiskia, Josef, tolle Blüten hat diese Wurzel getragen. Es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isais, der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Und das war natürlich der Anlass, diesen neutestamentlichen Text auch in die Predigtreihe mit aufzunehmen. Diese Verbindung auch zu Weihnachten, zu diesem Spross, der Messias, er kommt nicht nur für Israel. Das war damals Jesaja schon bewusst, aber richtig durchgeschlagen ist dieser Gedanke erst mit Paulus. Und dieser Begriff der Völker wurde damals in der 84er noch übersetzt mit Heiden. Und ich glaube, dieses etwas abwertende Wort Heiden kommt uns nicht mehr so leicht über die Lippen. Wir sagen heute eher die Völker, die Gott hier im Blick hat. Der Messias herrscht über die Völker. Vielleicht haben Sie diese Karte vor Augen und überlegen auch, was das bedeuten soll, warum Paulus das nochmal so betont, dass er diesen einzelnen Vers hier herauslöst aus dieser Vision Jesajas, weil das offensichtlich für ihn in der Gemeindesituation in Rom besonders wichtig war. Und man fragt sich, damals wurde das in Rom sichtbar, in der Politik greifbar, doch sicherlich nicht. Und wenn wir heute auf diesen Messias hoffen und diese Vision des Jesaja teilen, was heißt das konkret, wenn wir heute von Herrschaft, politischer Macht reden, dass dieser Messias sich durchsetzt, aufsteht, dass er erkennbar ist? In Zeiten von Trump und Putin, in Zeiten von Xi Jinping und Angela Merkel, auch von Führern wie Franziskus und Erdogan, Theresa May und Ali Khamenei, zeigt diese Herrschaft des Messias in Menschen, die in dieser Verbindung zu diesem Spross stehen, nicht auch solche, ich will mal sagen, Erfolge oder auch Früchte? Ja, es gibt sie, diese Christen unter der Politik, und ich glaube, dass sich Christus so zeigt, durch Menschen, die tatsächlich sich ihm zur Verfügung stellen und sich darum mühen, dass christliche Werte ihre Entscheidungen prägen. Und darum sollten wir für unsere, vor allem auch Politiker, die bewusst auch im Glauben leben, immer wieder beten, dass sie das, was sie als bewusste Entscheidung auch vollziehen, in ihrer Beziehung zu Gott auch in politisches Handeln ummünzen können. Aber auch Christen in der Politik wissen darum, dass die Herrschaft Jesu sich nicht eins zu eins in politisches Handeln umsetzen lässt. Und dies umso weniger, wir erleben es, umso mehr der christliche Glaube zurückgeht. Müssen wir also Abstand nehmen von dieser Vision, die Paulus noch teilt und die Jesaja geteilt hat, dass dieser Messias aufsteht, sich hinstellt und herrscht über die Völker? Ist dieses Aufstehen vielleicht eher seine Auferstehung, als dass er als Politiker dasteht? Kommen wir nochmal zu der Vision von Jesaja, der diese Herrschaft des Messias mit paradiesischen Verhältnissen deutet und verbunden sieht, die uns so fremd erscheinen in Zeiten neuer atomarer Bedrohung, wenn man das sieht, wie da aufgerüstet wird und mit Erschrecken feststellt, dass wir da so machtlos sind. Und das alles weckt eine ganz tiefe Sehnsucht nach der Wahrhaftigkeit solcher Bilder und nach echtem Frieden auch für uns. Was hat Jesaja gesehen? Denn da wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Wir erleben heute in der großen Politik, dass die Wölfe immer lauter heulen und die Schafe fressen. Was soll man noch Gutes erwarten, wenn der amerikanische Präsident damit droht, Nordkorea völlig zu zerstören? Wo ist da der Zion, von dem Jesaja sagt, niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem Berg? So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Bei einem Präsidenten, der doch eigentlich geprägt sein müsste von diesem christlichen Glauben. Ja, nicht nur wo, sondern auch wann wird das sein? ist der Berg der Seligpreisungen ein Ort, an dem der Zion landen konnte in unserer Welt, als Jesus seine Jünger herausgefordert hat, selig sind die Friedenstiften. Jesus lehrt uns beten, dein Reich Gott komme. Und der dritte Advent fordert uns dazu heraus, beizutragen, dass sich Jesu Herrschaftsbereich ausbreitet. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt zu dir. Es ist ein Ros entsprungen. Wird das in unserer Gemeinde greifbar? Ich denke schon. Ich nannte eben einige Beispiele. Wir sind dankbar und stolz für so vieles, was sich unter uns etabliert hat. Wir staunen auch über das Engagement so vieler Haupt-, Neben- und Ehrenamtlicher. Und wir möchten als Pfarrer und als Presbyter herzlich danken für alles Mittun aller Mitarbeitenden. Aber wir wissen, dass darüber hinaus noch viele mit uns beten und ringen, dass dieses Reich Gottes unter uns hier auch in Iserlohn greifbar und sichtbar wird. Ja, die Gemeinde, jede christliche Gemeinde ist ein Zeichen der Herrschaft Gottes, der Herrschaft Jesu, der aufgestanden ist und für andere Werte steht. Ja, es ist ein Ros entsprungen. Und doch fragen wir uns diese Doppelbotschaft, ist es wirklich nicht mehr? Ist es nicht doch auch der große Rosenstock? Ist das nicht auch das Reich Gottes unter uns? Ich finde dieses Wort tröstlich, aber es macht auch zugleich bescheiden. Ich glaube, dass Gott uns herausfordert, mit diesem Bild des Sprosses immer wieder mit dem Anfang anzufangen. Wir sind so dankbar über diesen riesigen Rosenstock unserer Gemeinde, aber wir sind damit nie fertig, nie perfekt. Wir haben das Reich Gottes nicht gepachtet und wir verwalten es auch nicht. Es bricht immer wieder neu auf, mitten in unseren Traditionen und manchmal auch genau daneben bei den Menschen, die wir offenbar gar nicht mehr so erreichen. Ich fand es so toll, dass wir so viele junge Sänger hatten gestern beim Weihnachtsoratorium. Da ist etwas vom Aufsprießen, ich denke auch von Glauben und Vertrauen zu Christus, die sich in diesen Texten auch ausdrückt. Als ich aber gestern Abend vom Weihnachtsoratorium aus der obersten Stadtkirche so hinausging, dann über den Weihnachtsmarkt hier in Iserlohn nach Hause ging und die vielen Menschen sah, die das alles nicht miterlebt haben, da spürte ich etwas von dieser, ja, ich will mal sagen, Notwendigkeit, vom hohen Zionsberg herabzusteigen. Da war dieser Impuls von Paulus für seine Römer, Mensch, Gott hat doch ein großes Volk in Rom, auch hier in Iserlohn. Wie wunderbar, dass da etwas aufbricht unter uns, immer wieder hinzugehen, Kontakt zu haben, diesen Glauben weiterzugeben, den Weg des Herrn zu bereiten. Und wir freuen uns jetzt auch von Herzen auf die Heiligabend-Gottesdienste und wir beten und ringen darum, dass das nicht nur eine Kultur ist, eine Tradition, sondern dass das auch durchdringt, dass Christus bei den Menschen ankommt. Es ist ein Ros entsprungen. Darum bereitet dem Herrn den Weg. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
nun darf ich Frau Krivet nach vorne bitten, die uns einladen möchte zum Weihnachtsmittagtisch. Frau Brennscheid wäre gerne auch hier gewesen, muss sich aber kurzfristig entschuldigen. Ihr Mann ist ins Krankenhaus gekommen. Frau Krivet, was erwarten wir heute?
Ja, wie Sie ja schon gehört haben, findet heute im Lutherhaus im Anschluss an diesen Gottesdienst unser ökumenisches Mittagessen statt. Wir möchten Sie dazu im Namen aller Mitarbeiter ganz herzlich einladen. Wir haben die Tische weihnachtlich gedeckt, es gibt ein festliches Menü und unsere Gäste, die würden sich sicher freuen, wenn Sie als Gemeinde kommen und Anteil nehmen. Also eine herzliche Einladung und bis gleich.
Ja, Frau Krivet, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Dienst, den Sie über viele Jahre jetzt schon geleistet haben. Nun darf ich Sie bitten, gleich vorne zu bleiben, denn wir wollen jetzt miteinander die Fürbitten sprechen und ich lade Sie ein, sich dazu zu erheben. Zwischen den einzelnen Fürbitten singen wir die Strophen des Liedes O Heiland, reiß die Himmel auf im Gesangbuch Nummer 7. Die letzte Strophe singen wir dann nach dem Vater Unser. Wir beginnen mit der ersten Strophe.
Gott der Hoffnung, mache deine Verheißung wahr in unserem Leben. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isai. Ja, komm zu uns allen, die die Hoffnung aufgeben, in ihrer Partnerschaft, der Familie, in ihrem Kranksein, in ihrer Arbeitslosigkeit, in ihrem Versagen, in ihrer Sucht, in ihrer Depression. O Heiland, ein Tau vom Himmel gieß.
Hoffnung, mache deine Verheißung wahr in deiner Gemeinde. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isai. Ja, komm zu uns, zu den Mitarbeitenden und denen, die deiner Gemeinde verbunden sind. Komm zu denen, die dich lieben und zu denen, die mit dir nichts mehr anfangen können. Lass deine Gemeinde ein Zeichen deiner Kraft und deiner Fürsorge sein. Ein Zeichen der Beständigkeit und des Neuanfangs, der guten alten Traditionen und der frischen Ausdrucksformen des Glaubens. O Erd, schlag aus!
Der Hoffnung, mache deine Verheißung wahr unter den Verantwortungsträgern in Iserlohn. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isai. Ja, komm zu uns, zu allen, die in Iserlohn mitgestalten und Verantwortung übernehmen. zu den Lehrerinnen und den Lehrern, zu den Streitschlichtern, unter den Schülern, zu den Verantwortlichen in den Sozialämtern und Jobcentern, zu den Polizeibeamtinnen und Beamten, zu den Aktiven in der Feuerwehr, Notfallseelsorger und Psychologen, Trauerbegleiter und Kümmerer in der Nachbarschaft.
Wir beten für alle, die sich sozial, diakonisch engagieren. Richte auf, die müde geworden sind. Ermutige und stärke uns. Lass uns nicht verzweifeln an dem, was nicht gelingt. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?
Gott der Hoffnung, mache deine Verheißung wahr unter den Mächtigen dieser Welt. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isai. Du, Christus, wirst bald kommen mit Macht, als unser Richter. Noch kommst du als Versöhner, Helfer, Retter. Und doch geschieht so vieles, das uns erschüttert. Wir befehlen dir die großen Gefahren und Nöte dieser Welt, die uns immer bewusster werden. Die gefährliche Kriegsrhetorik, das atomare Wettrüsten, das Aufflammen der Konflikte um Jerusalem, die Sorgen unter den Geflüchteten, wie es weitergeht, unzählbare Kriegs- und Krisenherde. Wir bitten um dein Erbarmen, o klare Sonne, du schöner Stern.
Herr, wir beten für die Angehörigen unserer Verstorbenen, die Angehörigen von Gertrud Römer, Elsa Siemens, Hildegard Strese, Frieda Berschauer. Wir bitten um deinen Trost und neue Perspektiven. Hier leiden wir die größte Not. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht immer wieder neu zu und schenke dir seinen Frieden.